Vom eisigen München ins heiße Australien. Die Sportgondel reist heute nach Melbourne zu den Australian Open, dem ersten Tennis-Grand Slam des Jahres. Also reisen, zwar nicht richtig, aber zumindest werfen wir mal einen Blick darunter. Wir, das ist mein Kollege Benjamin Markthaler und ich, Thomas Jensen. Beide haben wir ein Match aus der letzten Nacht dabei, das ihr wahrscheinlich sonst verpasst hättet.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gesenkte Sau, muss es so sagen.
Guten Morgen, Benny.
Guten Morgen.
Wie geht's dir? Alles fit?
Ja, so mehr oder weniger. Mein Kaffee steht neben mir. Ich habe eine längere Nacht hinter mir, deswegen ein bisschen müde. Aber sieht so aus, als wärst du auch nicht der Fitteste heute.
Nee, ich hab mich schon frischer gefühlt. Wir sind nämlich heute beide, für euch da draußen, sehr früh aufgestanden. Bei mir war es 2:30. Bei dir, Benny?
Ich bin nicht aufgestanden, ich bin wach geblieben.
Oh.
Es ging dann bis, lass mich überlegen, 10 vor 3 war ich dann, konnte ich dann mal ruhig schlafen gehen.
Okay, dann hast du jetzt aber auch ein paar Stunden hinter dir. Also es ist jetzt Ortszeit 7:30, also wo wir aufzeichnen, Ortszeit München, wir sind in München, beziehungsweise du in Kaufbeuren, bevor da Missverständnisse aufkommen. Ein paar Stunden hast du hinter dir.
Ja, doch, ich konnte ein bisschen schlafen, aber ich
Okay.
bin jetzt eigentlich mehr schlafgewöhnt die letzten Wochen.
Okay, ja, vielleicht warum wir so früh aufgestanden sind, wir haben beide für euch ein Match dabei, dass wir uns heute gegeben haben, heute Nacht vor den Australian Open. Einen besonderen Knaller, den wir uns jeweils einen rausgepickt
Mehr oder weniger.
haben, sage ich mal. Davor wollen wir uns noch aber einer anderen Frage widmen, wo jeder seinen Senf schon dazugegeben hat, die Quarantäneumstände und die besonderen Umstände vor dem Turnier, die wir so ein bisschen, wo wir heute einfach wie sagt man, die Debatte so ein bisschen setteln wollen, um ins Englische zu rutschen. Ich habe mich nämlich dahinter geklemmt.
Du hast ein paar interessante Statistiken dabei, habe ich gehört.
Ich habe ein paar interessante Statistiken mir selbst rausgesucht, wie groß überhaupt der Einfluss davon aufs Turnier ist. Trotzdem nochmal allgemein zu den ersten paar Tagen. Wie ging es dir wieder, Grand Slam Tennis zu schauen, mit Zuschauern sogar?
Mega, mega. Also ich find's sehr cool. Es kommt zwar ein bisschen zeitlich ungelegen, so mitten in der Klausurenzeit. Da muss man dann abwägen, was einem wichtiger ist. Aber es ist dann am Ende natürlich der Tennis. Und nee, also die Zuschauer, klar, war von Anfang an klar, es wird was anderes jetzt nach dem US Open, wo gar nichts los war. Bei den French Open so, was waren es da? 1000 Zuschauer, glaube ich, pro Tag. Das war halt auch eigentlich nichts. Und jetzt gerade bei den größeren Matches einfach mal wieder Zuschauer zu hören, zu sehen, ist schon was anderes. Weiß
Und
nicht, wie geht's dir da?
ja, und vor allem ähnlich und vor allem dieses Bild, dass viele einfach überhaupt keine Maske auch tragen.
Das finde ich so
Sondern,
absurd,
so,
ja.
ja, also vor einem Jahr war das Wilde, wo man sich langsam daran gewöhnt hat, dass die Leute Maske tragen. Und
Ja.
jetzt ist es andersrum. Jetzt sehen wir Bilder wirklich, also es sind ja immer noch keine riesigen Massen, aber es ist schon relativ gut ausgelastet. Und man sieht Bilder von Menschen, die unbeschwert ohne Maske rumlaufen. Also ja, man wird ein bisschen neidisch gerade, wenn
Ja,
man von hier in
ja.
den australischen Sommer schaut, sage ich mal, nach Melbourne.
Und ich finde, dass man es auch einfach mit besserem Gewissen anschauen kann als jetzt letztes Jahr die Adria Tour von Djokovic, wo ja auch so viele Zuschauer waren und wo man sich schon dachte, es hat ein bisschen was von dem Tennis, was wir davor kannten. Aber da war es halt einfach, da wusste man, das ist falsch, was da gerade passiert. Und da hätte man lieber Masken tragen müssen. In Australien ist es ja so weit unter Kontrolle, dass es, glaube ich, ganz okay ist, dass sie keine Masken tragen, beziehungsweise es tragen schon noch welche Masken. Aber man kann es einfach alles mit bisschen besserem Gewissen anschauen, finde ich.
Ja, man hat sich die ganze Zeit so im Hinterkopf. Angenehm, auf jeden
Ja,
Fall.
Ja, trotzdem muss man da jetzt auch dazu sagen, ich finde, es kommt jetzt nicht dran an die Zeiten vor Corona. Also die kleineren Matches ist relativ gleich, weil da war schon in den letzten Jahren nicht so viel los. Aber wenn jetzt in der großen Arena, wenn die nicht voll ausgelastet ist und da ist eigentlich ein Top-Match, dann ist es schon noch ein bisschen ungewohnt. Das ist jetzt nicht die Stimmung, die wir kennen, aber.
Ich bin dann gespannt oder wird dann interessant, wie die letzten Tage werden. Die großen Matches in den großen Arenen. Da wollten sie ja vielleicht, glaube ich, nochmal ein bisschen raufgehen, auch wie viel sie reinlassen. Bin ich gespannt, wie nah die Atmosphäre dann rankommt.
Ja, ich glaube, das ist dann nochmal was anderes zum Vergleich zu den letzten 2-3 Tagen.
Eine zweite atmosphärische Sache noch vielleicht kurz, die fehlenden Linienrichter bei den Australian Open dieses Jahr. Das erste Mal alles elektronisch, also keine Menschen, die mehr da hocken, außer der große Stuhlschiedsrichter. Ist auch eine Umstellung.
Voll. Ich find's sehr verrückt. Also es ist immer der gleiche Ton von dieser Maschine, die dann out ruft. Und es nimmt ein bisschen was von der Atmosphäre, dieses klassische, dass man einfach mal ein bisschen warten muss, bis der Schrei von dem Linienrichter oder der Linienrichterin kommt. Sehr ungewohnt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen für die SpielerInnen wahrscheinlich auch was Positives hat, weil sie einfach wissen, die Maschine oder das System macht alles richtig. Ich muss jetzt nicht noch überlegen, nehme ich die Challenge nicht, sondern ich kann einfach vertrauen. Und dieser Schrei kommt natürlich auch immer sehr schnell. Also du kannst dann aufhören, wenn der Ball im Aus ist. Nimmt wahrscheinlich auch viele Gedanken von den Spielern und von den Spielerinnen weg.
Und es läuft auch alles schneller durch. Also man kommt nicht aus dem Rhythmus, wenn der Gegner doch die Challenge nimmt. Sondern es geht einfach viel zügiger. Man bleibt in seinem Rhythmus.
Wahrscheinlich eine halbe Stunde Schlaf, die ich mir dadurch dann zusätzlich verdient hat.
Ja, stimmt, man kann es auch positiv sehen. Und manche Linienrichter haben nicht mehr die Chance, sich so komplett in den Vordergrund zu schreien. Weil das war ja immer das Wilde, fand ich. Ja. Wie manche ganz normal out. Und dann gab es ja ab und zu die Leute, die einfach irgendwas geschrien haben und überhaupt nicht mehr verstanden haben, was die eigentlich schreien. Und man vom Fernseher halt erschrickt. Den hat man so ein bisschen die Bühne genommen, den Wichtigmacher-Linienrichter, sag ich mal.
Das stimmt, ja. Da sind keine mehr, die zu Hause zeigen können, dass sie gerade hier Linienrichter sind.
Okay.
Ja, aber ich bin interessant, was wir haben vorhin schon gesagt. Du hast mega Statistiken ausgegraben bzw. selber erstellt. Ich bin sehr gespannt, was du da rausgefunden hast. Es wurde ja, wie du vorhin schon gesagt hast, im Vorfeld viel über diese Quarantäne geredet. Und was für Auswirkungen es hat. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gelesen, was es für Auswirkungen wirklich hat. Ich hoffe, du kannst mich da ein bisschen aufklären.
Ja, mit den harten Zahlen. Also betroffen von dieser wirklich harten Quarantäne, um es nochmal aufzurollen, waren ja insgesamt 72 Spieler und Spielerinnen, die eben nach ihrer Anreise vor ein paar Wochen erstmal in wirklich 14 Tage komplett Isolation in ihrem Hotelzimmer gehen mussten. Also 72 Spieler. Von denen gab es aber keine offizielle Liste, die veröffentlicht wurde. Aber ich habe mich bei einer französischen Tennisseite bedient, tennismajors.com. Die hat anhand von Tweets und dann so Querverfolgung, welche Spieler sind zusammen geflogen im selben Flieger, haben sie eine relativ vollständige Liste erstellt.
Okay. Ja.
Auf die man sich, denke ich, auch ganz gut verlassen kann. Und ich habe jetzt alle Spiele beobachtet vom, ich sage jetzt mal salopp, Team Quarantäne gegen die Spieler, die nicht in Quarantäne waren. Also die normal trainieren konnten. Team Freiheit, wenn man so möchte. Alle Spiele, wo zwei solche Spieler aufeinander getroffen sind, die habe ich beobachtet. Das waren insgesamt, ich habe auch Spiele, wo nur Quarantänespiele gegeneinander gespielt haben, habe ich rausgenommen. Heißt, 38 Spiele. Sind jetzt ein bisschen weniger, wie ich am Anfang erwartet hatte, aber bisher 38 Spiele.
Die letzten drei Tage, also die zweite Runde jetzt mitgenommen. Okay.
Also erste Runde und heute Nacht sind noch ein paar dazugekommen, ein paar zweite Runden Spiele.
Ja.
Die in meine Statistik mit eingeflossen sind. Und drei Zahlen habe ich mir jetzt rausgesucht anhand dieser Matches.
Du weißt, du weißt, wie man Spannung aufbaut. Ich bin sehr gespannt.
Dankeschön. Es ist mir in der Schule seltener gelungen, mit Zahlen Spannung aufzubauen. Nein, wurscht, weiter geht's. Natürlich der Gesamtstand, wie es nach diesen 38 Spielen steht. Und dann so ein bisschen, um aber den möglichen Einfluss eben zu messen, wie wäre es denn erwartet gewesen, dass es steht? Also anhand von der Weltrangliste habe ich mich da orientiert. Wer war der Favorit und wie viele Siege hätte man erwartet bei Team, bei den beiden Teams sozusagen? Handeln wir das zuerst ab. Es steht nach 38 Spielen. Willst du schätzen, Benni?
Oh, 38 Spiele, okay. Es steht. Also es geht wirklich darum, Team Quarantäne gegen Team Freiheit.
Ja, Team Nicht-Quarantäne sozusagen.
Okay, da sind aber auch Spieler dabei, die natürlich als Höhergesetzte dann in der Quarantäne waren gegen Spieler, die nicht, oder Spielerinnen. Ich sag jetzt, Team Quarantäne hat 12 gewonnen.
Okay, du bist nicht weit weg. Also Mittel. Relativ guter Tipp, würde ich sagen. Es steht 20-18 für Team Freiheit. Also okay. Es ist sehr eng,
dieses Rennen. Ja.
Also das ist erstmal die erste Erkenntnis, es ist keine große Führung für die Spieler, die nicht in Quarantäne waren.
Ja.
Und wenn man sich jetzt die erwarteten Siege anschaut, dann ist die Überraschung eigentlich noch größer. Weil hätte immer der Spieler gewonnen, der in der Weltrangliste weiter oben positioniert wäre, dann wäre Team Quarantäne noch weiter hinten mit 15-23.
Okay. Okay.
Das heißt, man muss erstmal wirklich.
Es ist kompliziert, aber.
Kommst du mit soweit?
Ich komme soweit mit, ja.
Okay, das heißt, ja. Team Freiheit hat zwar mehr Spiele gewonnen, aber weniger, wie man erwartet hätte, selbst ohne einen fehlenden Spielrhythmus des Quarantäne-Teams.
Ja. Ja.
Und jetzt hoffe ich, dass du noch bereit bist für die dritte Ebene, die ich noch oben drauf setze. Und zwar, es gab natürlich Überraschungen, also von beiden Teams, dass schlechtere gesetzte Spieler gegen besser gesetzte Spieler gewonnen haben.
Ja.
Und Team Quarantäne hat sogar mehr Überraschungen geschafft. Also 11-mal hat ein Spieler, der in Quarantäne war und gleichzeitig schlechter gesetzt war, gegen seinen Gegner gewonnen. Team Freiheit hat nur 7-mal einen besser gesetzten Spieler geschlagen. Da fällt uns natürlich Bernarda Pierre sofort ein, die Angelique Kerber leider besiegt hat. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie so befürchtet war, dass es öfter auftreten könnte. Aber es war fast andersrum. Quarantäne hat mehr Überraschungen geschafft.
Das ist crazy. Also 11 von diesen 18 Quarantänespielern waren sogar dann auch noch Überraschungen. Das ist dann doch eine. Das ist die Zahl, die letzte, die hat mich jetzt nochmal am meisten überzeugt.
Nee, also ich gebe natürlich zu, es ist jetzt keine riesige Anzahl an Matches. Das ist irgendwie, glaube ich, statistisch schon großen Rückschluss auf die nächsten Turniere zulassen würde, falls sowas öfter passiert.
Ja.
Aber jetzt, ich finde, allein für dieses Turnier ist es auf jeden Fall so, ja, es zeigt, dass die Quarantänespieler nicht so einfach so zu Statisten geworden sind, die einfach in der ersten Runde sich hinstellen und vom Platz geschossen werden.
Glaubst du, das hat psychische Gründe? Oder wieso glaubst du, dass die ja wirklich so überraschen konnten? Weiß nicht, vielleicht hast du paar Spiele davon gesehen, gerade die Überraschungen.
Ja, es sind natürlich immer die Einzelfälle, die man wahrscheinlich einzeln bearbeiten muss, aber beispielsweise Anastasia Potapova, die Russin, aktuell an 101 gesetzt, war schon mal weiter vorne, hat in der ersten Runde Alison Risk rausgenommen und hat heute Nacht jetzt nochmal gewonnen. Also die hat sogar schon 2 Siege gefeiert. Als Quarantänespielerin. Ich habe auch überlegt, ob die Spieler vielleicht mit weniger Druck aufgespielt haben, weil sie haben gesagt, ich habe eh nichts zu verlieren.
Ja.
Vielleicht spielt auch so mit rein, dass das letzte Jahr einfach allgemein so sehr besonders war, wenig Turniere und viele Spieler sich daran gewöhnt haben, keinen richtigen Rhythmus zu haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Und das vielleicht jetzt so nach, ja, es ist jetzt circa ein Jahr, diese Phase, dass es vielleicht einen weniger großen Einfluss hatte, wie wenn diese 2 Wochen Quarantäne die Spieler jetzt hat 2017 getroffen hätten, wo sie den Rhythmus komplett gewöhnt waren.
Ja, wahrscheinlich gerade durch das letzte Jahr ist man einfach, oder sind die mehr gewöhnt daran, nicht viel zu machen. Und was ich glaube auch, was man auch noch dazu sagen muss, es waren ja alle Spieler in Quarantäne. Der Unterschied ist ja, was für Quarantäne es war.
Die harte Isolation oder die...
Genau, ja.
Und deswegen ist es,
muss man ja auch dazu sagen, dass die SpielerInnen, die jetzt nicht in dieser harten Quarantäne waren, trotzdem nicht viel machen konnten. Klar ist es ein Unterschied, glaube ich, wie viel oder ob du überhaupt was machen kannst oder ob du in einem, keine Ahnung,
im Hotelzimmer
mit der großen Hotelzimmer eingesperrt bist. Und da habe ich auch auf Social Media verrückte Sachen gesehen, wie die sich versucht haben, fit zu halten. Ich glaube, ich kann gerade nicht mehr sagen, wer das war, eine Spielerin ist... hat einen 5-Kilometer-Lauf in ihrem Hotelzimmer gemacht, einfach die ganze Zeit die 10 Meter hin und her. Also den Spieler und Spielerinnen ist sehr viel eingefallen. Aber es ist dann doch, auch wenn es nur die 4-5 Stunden, wo die anderen draußen sein durften, wenn es nur die 4-5 Stunden sind, glaubt trotzdem einfach einen Einfluss darauf.
Absolut. Aber also vielleicht nur ein Fazit meiner kleinen Recherche hier. Anhand der Zahlen kann man jetzt davon ausgehen, der Einfluss ist weniger groß wie gedacht oder die Wettbewerbsverzerrung deutlich weniger wie befürchtet.
Ja.
Gehst du damit?
Ja.
Konnte ich dich überzeugen, Benni?
Du konntest mich mehr als überzeugen.
Danke.
Ich bin sehr überrascht. Ich hoffe, dass du da dran bleibst und wir in den nächsten Tagen schauen können, ob sich das noch mehr so bewahrheitet, ob es noch krasser in die eine Richtung geht, ob sich vielleicht irgendwann das dann doch bisschen legt, bisschen normalisiert.
Wie es ausgeht am Ende vom Turnier. Ja. Vielleicht können wir es ja nächste Woche, die Chancen stehen gut, dass vielleicht wieder eine Tennisfolge rauskommt, gibt es da aktualisierte Zahlen.
Ja, das macht es dann nochmal spannender. Dann sind nochmal mehr Matches dabei, dann hast du nochmal größere Validität.
Ich glaube, das ist das richtige Wort, ja.
Ich habe Biostatistik dieses Semester, normalerweise sollte ich das jetzt wissen. Habe ich bis jetzt prokrastiniert.
Stark, schön.
Ja, gut.
Jetzt weg von den trockenen Zahlen. Sondern geh mal rein,
ja. Ich fange einfach mal an mit meinem Match, was ich mir heute Nacht gegeben habe. Wenn es okay für dich ist, wenn ich jetzt anfange hier.
Bitte, jetzt habe ich genügend gerade geredet.
Jetzt bin ich dran. Nee, ich hab eine interessante Partie ausgewählt. Auf dem Papier würde man erstmal sagen, klare Favoritin gegen Underdog ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf dem Papier sieht es so aus, als wäre klar, wer dieses Match gewinnen sollte. Es handelt sich um Bianca Andreescu gegen Su Wei Zhei. Also Andreescu ist ja auf der Nummer 8 gesetzt, ist auf der Weltrangliste auf Platz 9. Su Wei Zhei, gerade 71. Bisschen so ein Generationenduell. Andreescu ja erst 20 Jahre alt, hat ja vor 1,5 Jahren war es, sehr überraschend mit 19 Jahren die US Open gewonnen.
2019 war es, ja.
Genau,
ja. Im Finale gegen Serena Williams, wenn ich es richtig
bin. Ja, genau, stimmt. Ja. Und Su Wei Zhei, 35 Jahre alt, hat ihre, ich glaube, 14 Australian Open sind es mittlerweile hinter sich. Zwar jetzt nie überragend, das Weiteste, was sie mal geschafft hat, war ein Achtelfinale 2013 müsste das gewesen sein. Aber trotzdem einfach Erfahrung gegen nicht so viel Erfahrung. Und dann kommt natürlich dazu, gerade die Tennis-Kennerinnen werden es wissen, 15 Monate hat jetzt Bianca Andreescu nicht mehr gespielt, verletzungsbedingt. Die hat einen Meniskusriss und das hat sie lange geplagt. Das war kurz nach dem Sieg der US Open, also die hat dann gar nicht mehr viel gespielt.
Also die hat vom letzten Jahr fast nichts mitbekommen, vom letzten zerfahrenen Tennisjahr.
Nee, gar nichts mitbekommen tatsächlich. Also es war Oktober 2019, sie hat Anfang September hat sie die US Open gewonnen, Oktober hat sie sich dann verletzt. Und das Absurde ist, erste Runde, Montag 2021, hat sie tatsächlich das erste Spiel seit Oktober 2019 gemacht. Also sie hat nicht mal irgendwie eins der Vorbereitungsturniere mitgespielt, sondern sie wäre bei einem gesetzt gewesen, hat dann aber kurzfristig gesagt, nee, ich nehme die Zeit lieber doch nochmal für Training. Und das war dann wirklich das erste Spiel. Und hat sie aber ganz, ganz gut gemacht. Hat 6-2, 4-6, 6-3 gewonnen. Und es sah eigentlich alles ganz gut aus, ganz rund. Also man hat gesehen, sie braucht ein bisschen, bis sie an die Spitze wieder zurückkommt. Aber war ein gutes Match. Deswegen habe ich mir gedacht, da interessiert mich auf jeden Fall, wie sie sich weiter schlägt, wie weit sie kommt. Und heute um 1 Uhr habe ich mir das dann gegeben. Und
wurdest du enttäuscht oder deine Erwartungen erfüllt?
Also, es ist schwer zu sagen. Ich bin ein großer Andreescu-Fan. Ich wurde enttäuscht, was das Ergebnis angeht. Mhm. Weil Suvaysay dann relativ eindeutig gewonnen hat mit 6-3, 6-2. Und das Spiel erstmal mit einem Doppelfehler begonnen hat von Andreescu. Und da dachte ich mir schon, okay, das könnte eine interessante Nacht werden. Und dann hat Andreescu hätte mehr versuchen müssen. Das ist das Absurde oder das Merkmal von Suvaysay, dass sie eine beidhändige Vorhand und beidhändige Rückhand spielt.
Stimmt.
Deswegen sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Und man hat gemerkt, dass Andreescu am Anfang versucht hat, so ein bisschen darauf zu drängen, dass Suvaysay mit der einhändigen Vorhand antworten muss. Aber das ist ihr einfach zu wenig gelungen. Und deswegen konnte Suvaysay dann ihr Spiel voll aufziehen. Und Andreescu hat sich einfach zu wenig bewegt. Und deswegen war es dann im ersten Satz war es dann ein sehr eindeutiges Ding. Also direkt der Break zu Beginn für Suvaysay und also.
Aber wie, das ist Suvaysay, abgesehen von ihren wilden beidhändigen Schlägen für eine Spielerin, also macht die wirklich Druck, übernimmt sie dann oder?
Ja, so mehr oder weniger. Also ich fand, es war immer so die ersten paar Ballwechsel, war es relativ ausgeglichen. Aber dann kam halt, da kommt plötzlich so ein unerwarteter oder relativ unerwarteter Schlag und die Gegnerin oder jetzt in diesem Fall Andreescu wusste gar nicht, wie sie darauf reagieren soll, weil halt dann wirklich aus dem Nichts so ein wirklich auf die Linie hinten drauf dann mit der beidhändigen Vorhand ein Schlag kommt und da, also sie hat einfach immer wieder so überraschende Akzente gesetzt und jetzt nichts Überraschendes, was irgendwie Stops angeht oder sowas, sondern es waren schon immer die gleichen Schläge, aber du wusstest halt einfach nicht, wann die kommen und deswegen wusste Andreescu dann einfach nichts damit anzufangen.
Dann ist es auch wahrscheinlich schwer, gerade nach so einer langen Pause in so einem Match wieder in den Rhythmus zu kommen oder da den Rhythmus zu finden.
Voll, ja, und sie hatte nie so wirklich die Zeit, in diesen Rhythmus zu kommen. Also die hat immer mal so kurze Phasen gehabt. Das war Ende des ersten Satzes, da kam dann mal ein Come on von ihr. Ist ja eh eine relativ emotionale Spielerin eigentlich. Hat man jetzt in dem Match wenig gesehen, weil sie einfach relativ klar und am Anfang schon so ein bisschen in die Schranken gewiesen wurde. Und ganz am Ende des ersten Satzes kam das erste Come on, wo man so eine Phase gemerkt hat, okay, da hat sie einen Break gewonnen und jetzt könnte was gehen. Und da hat sie auf 3-5 verkürzen können und hätte dann ich glaube, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nee, es war dann das eigene Aufschlagspiel. Also sie hätte aufs 4-5 sogar noch verkürzen können und das hat dann aber Suvaysay gewonnen. Und das gleiche dann im zweiten Satz auch mal. Da hat sie auch kurz mal ein Come-on gehabt im, ich glaube, dritten, vierten Spiel oder so. Mhm. Aber sonst waren da nie so Phasen dabei, wo sie wirklich mal das Ruder übernommen hat. Man hat immer so bei ein, zwei Ballwechseln mal gemerkt, was für Klasse sie eigentlich hat und wo sie sein könnte oder sein wird auch bald wieder. Aber es war nie so, dass sie mal 2-3 Spiele in Folge wirklich das Ruder an sich reißen konnte, sondern Suvaysay hat dann immer relativ schnell wieder reagiert und deswegen konnte Andreescu da nie so wirklich zur Entfaltung kommen. Und deswegen ist dann auch der zweite Satz noch eindeutiger mit 6-2 dann ausgegangen. Also
Aber das heißt, weil du hast vorher gesagt, vom Ergebnis warst du enttäuscht, aber allgemein in deiner Vermutung, dass sie wieder am Weg nach oben ist, hat dich dieses Spiel jetzt nicht bestärkt, sondern eben hat dich das Spiel nicht durcheinander gebracht.
Nein, nein, nee, das auf keinen Fall. Also man hat wirklich so zwischenzeitlich oder gerade zum Ende ist sie dann nochmal mehr Risiko gegangen, als es dann 1-5 stand, 2-5, ist sie mehr Risiko gegangen und dann war es wieder schön anzuschauen. Man hat halt gemerkt, sie hat dann zwei, drei Stops mit eingebaut. Die haben noch nicht so funktioniert und so. Da fehlt einfach die Matchpraxis, wenn man 1,5 Jahre gar nicht mehr gespielt hat. Weißt du einfach nicht, wann du die genau perfekt einsetzt und wie, wann auch nicht gut oder sauber gespielt am Ende. Aber also so wie es aussah, können wir, wenn sie wirklich fit bleibt, dieses Jahr noch viel von ihr erwarten. Es freut mich auch auf jeden Fall, weil sie, wie gesagt, mit 20 Jahren ultra interessante Tennisspielerin. Und gerade die letzten zwei, drei Spiele waren dann wirklich interessant wieder anzuschauen. Da hat sie wirklich gute Bälle geschlagen, aber die waren halt dann teilweise knapp im Aus oder so, weil sie dann ein bisschen zu viel Risiko gegangen ist. Und ich muss jetzt auch sagen, ich am Ende, also Su Weisei, hat ein gutes Tennis gespielt. Ich freue mich auch für sie, dass sie da weiter ist. Es wird auch, also die nächste Runde könnte es gegen Venus Williams gehen.
Okay.
Ein Oldie-Duell.
Das wäre interessant, ja, zum Anschauen.
Voll. Und auch eine super sympathische Spielerin. Ich hatte auch ein super Interview nach dem Spiel dann mit dem Moderator. Da hatte er gefragt, ja, wie lang sie denn noch spielen möchte. Die Frage ist sie so ein bisschen ausgewichen. Da hat er nur gemeint, du bist doch 35 jetzt, da gehen doch schon noch ein paar Jahre. Und dann meinte sie nur so, also ganz nett, dass man also sie kommt aus Taiwan, dass man in Taiwan nicht öffentlich das Alter von Frauen sagt. Das war ihre Antwort. Also eine ganz nette Antwort. Und auch danach hat der Moderator nochmal so gesagt, ja, aber ein paar Jahre gehen schon noch, oder? Da meinte sie auch ganz nett, ja, danke für das Kompliment, ich sehe wohl ein bisschen jünger aus, als ich bin. Also der Frage ein bisschen ausgewichen, kann gut sein, dass es eine der letzten Australian Open war, war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ja, ich spiele noch auf jeden Fall 3, 4 Jahre. Aber so wie sie gestern gespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch 1, 2 Jahre drin sind und sie noch ein paar gute Matches abliefern wird. Und ich bin gespannt, wie sie diese Australian Open noch weiter spielen wird.
Wenn du jetzt eine Prognose wagen müsstest, ich muss zugeben, ich habe von Venus Williams schon lange nichts mehr, kein Match mehr gesehen. Aber packt sie's oder wie groß siehst du ihre Chancen?
Ich muss auch zugeben, von Venus Williams, ich bin da wenig gerade im Topic drin, dass ich sagen kann, wie gut sie wirklich gerade ist. Ich sehe die Chancen trotzdem eher schlecht. Also man muss sagen, Su Weisei hat gut gespielt, aber es kam ihr entgegen, dass Andreescu nicht so fit war. Ich glaube, Venus Williams weiß dann bei vielen Schlägen oder kann wahrscheinlich Su Weisei noch mal mehr unter Druck setzen. Deswegen, wenn es wirklich gegen Venus Williams geht, würde ich eher sagen, dass jetzt in der dritten Runde dann Schluss ist für Su Weisei. Aber wird auf jeden Fall spannend. Es wird, glaube ich, kein klares Ding.
Vielleicht jetzt, also schau mir das Match an. Jetzt hast du mir ein bisschen Lust gemacht,
Ja.
die beidseitige Vorhand und beidseitige Rückhand nochmal zu inspizieren, solange es noch geht.
Auf jeden Fall, ja.
Solange man
Schlaf
dieses
etwas bist
Unikum
du.
noch, solange man dieses Unikum noch hat auf der Tour.
Ja, nein, ich kann es wirklich empfehlen. War schön anzuschauen. Ja, und dann, um das Ganze abzurunden, ich habe angefangen mit dem Doppelfehler von Bianca Andreescu. Matchpoint, Doppelfehler von Bianca Andreescu, hat dem Ganzen natürlich die Kirsche auf die Torte gesetzt. Leider ein bisschen ein enttäuschendes Ende. Man möchte nicht mit dem Doppelfehler vom Gegner oder von der Gegnerin gewinnen und man möchte nicht mit dem Doppelfehler verlieren. Aber
Und
so
vor
ein
allem,
bisschen.
wenn man aufsteht, um dieser Spielerin zuzuschauen, möchte man das auch nicht sehen in deiner Stelle jetzt.
Nein, nein, der Zuschauer möchte das auch nicht sehen. Nee, das war leider ein bisschen enttäuschend. Aber ja, eine gute Abrundung. Doppelfehler zu Anfang, Doppelfehler zu Schluss. Für einen Podcast, für einen Journalisten ist es natürlich sehr schön, dass ich das jetzt so schön abrunden kann und wir zu deinem Match kommen können.
Das konntest du jetzt brutal übernehmen, diese Klammer. Also, Chapeau. Pass auf, ich kann das jetzt, wenn wir schon bei so handwerklichen Dingen sind wie Abrundungen und wieder aufgreifen vom Anfang, ich kann eine gute Überleitung jetzt hinlegen. Und zwar hat der Spieler, wegen dem ich aufgestanden bin und wegen dem ich auf dieses Match gekommen bin, hat auch verloren.
Okay.
Also so wie bei dir.
Okay, ja, sehr, sehr gute Überleitung.
Doch. Ich hab mir nämlich Emil Russuori, der Finne, hat heute Nacht gegen einen Spanier, gegen Pedro Martinez gespielt. Nummer 86 und Nummer 87 der Weltrangliste sind die beiden.
Ah, okay.
Und auch beide noch, und auch beide noch relativ jung. Russuori ist 21 Jahre, Martinez 23 Jahre.
Ja.
Hat mir erstmal so ein bisschen Appetit gemacht auf das Spiel. Beide jung, beide nah beieinander, Weltrangliste. Und auf Russuori bin ich gestoßen am Montag, weil er war der Game und Fies in 5 Sätzen aus dem Turnier genommen hat.
Er hat Murphy an Rande seiner emotionalen Kräfte gebracht.
Ja, genau. Wenn man's böse formulieren möchte, er hat ihn zum Weinen gebracht. Murphy hat dann auf der Pressekonferenz ein paar Tränchen verdrückt. Und ich habe mir natürlich wegen Monfils angeschaut, weil ich mag es einfach, also wer mag es nicht, Monfils beim Spielen zuzuschauen. Super Showspieler. Und ich muss aber sagen, dass mir Russuori in diesem Match schon am Montag eben einfach mega gut gefallen hat, wie er gespielt hat, weil er wirklich schönes, also aktives, offensives Tennis spielt. Er geht drauf und macht auch von seinen normalen Grundlinienbällen viel Druck, also wirklich nah an die Linien ran, weit in die Ecken, also kann da von hinten schon viel Druck ausüben, hat Monfils da gut laufen lassen. Und was mir dann eben auch gut gefallen hat, er hatte viele so ab und zu sympathische Jungspundfehler drin, so. Dann halt mal doch ein Spiel, ein Ball, der halt sinnlos überdreht ist, wo man sagt, spiel noch 2-3 Mal normal weiter. Aber wo dann halt so ein wilder Ball kommt, der jetzt dann irgendwie verzieht, oder einen Volley, der eigentlich kein Thema sein sollte, der dann doch daneben gesetzt wird.
Okay, ja.
Und ich finde, sowas macht immer Spaß, bei solchen Spielern zuzuschauen, weil da kann man sich so ein bisschen, da kann man halt mitfiebern, mitleiden, so ein bisschen mit identifizieren als Hobbyspieler.
Ja. Ja.
Und ja, ein Finne, wie gesagt, und das ist natürlich noch ein zweites besonderes Merkmal. So viele Finnen gibt's nicht oder gab's nicht.
Ich wollte gerade sagen, mir kommt gerade kein Beispiel von Finnen
im Tennis. Einer, der mal Richtung Top 10 gelurrt hat in seiner besten Zeit, der war Anfang des letzten Jahrzehnts, war er noch aktiv, Jaakko Nieminen. Hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Jaakko Nieminen. Eigentlich so der einzige oder der beste jemals Tennisspieler, den Finnland hervorgebracht hat.
Okay.
Konnte auch ein paar Titel auf der Tour gewinnen und war, glaube ich, mal, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf, also wir waren mal nah dran an den Top 10.
Okay, aber und, Grand Slam nie gewonnen.
Nein, nie gewonnen. Viertelfinale oder so, glaube ich, oder Achtelfinale, das waren immer so die Endstationen meistens. Und eine interessante Querverbindung von den beiden, sie haben denselben Trainer. Also Russuori trainiert in Helsinki und beide werden trainiert von Federico Ricci, ein Italiener.
Okay.
Mehr weiß ich jetzt nicht von dem Trainer, aber er hat Finnlands größten Tennisspieler hervorgebracht und trainiert jetzt diesen jungen, vielversprechenden Finnen in meinen Augen.
Okay.
Nur so
Finnland hat wieder einen Hoffnungsträger im Tennis vielleicht.
Ja, ich glaube, auch jetzt heute, wenn er heute verloren hat, ich glaube, dass er Potenzial hat. Also der hat sich im letzten Jahr, glaube ich, von 123 auf 87 verbessert, also am aufsteigenden Ast. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Aufwärtstrend weitergeht.
Ja. Hat es das Spiel auch bestätigt?
Nein, ebenso wie bei dir hat er verloren gegen Pedro Martinez eben. Martinez übrigens, der hatte letztes Jahr noch einen größeren Sprung gemacht. Der ist von jenseits der 160 auf die 87 gesprungen. Also auch im Aufwärtstrend fast noch ein bisschen mehr. Und das Spiel ging so los, wie ich es von Russuori erwartet habe. Also der erste Satz war sehr glatt, 6-1. Sehr kompromisslos hat er da gespielt. sehr offensiv, sehr aktiv. Und da, ja, Martin ist so ein bisschen so ein Spanier, wie man sich vorstellt, so ein bisschen der Wühler, der hinten halt die Bälle ausgräbt, musste viel laufen und hatte wenig entgegenzusetzen. Und dann ist es danach so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich im zweiten Satz hat sich Martinez dann selber mehr eingeschalten, ist plötzlich öfter ans Netz vorgegangen. Und das hat, dadurch hat Drussovori dann so ein bisschen, ja, ist verschlafen, sein Spiel umzustellen. Und hatte dann ziemlich oft Probleme, wenn der Spanier Druck gemacht hat. Wenn ich jetzt quasi eine Ausrede für ihn suchen will, dann sage ich, hatte einfach das Fünf-Satz-Match von gegen Monfils noch ein bisschen gespürt und war drum ab und zu in der Rückwärtsbewegung nicht wirklich flink, nicht wirklich aktiv.
Ab dem zweiten Satz schon?
Ab dem zweiten Satz, ja, war er einfach so ein bisschen, oft hat er sich überraschen lassen von den Aktionen von Martinez.
Okay.
Jetzt nicht, dass ich sage, er war ab dem zweiten Satz groggy und platt, aber mir kam einfach nicht ganz so fit vor im Kopf, nicht ganz so flink wie gegen Monfils.
Ja.
Satz 3 und Satz 4 waren dann relativ klar für Martinez. Und die beste Phase war dann im vierten Satz. Der ist in den Tiebreak gegangen.
Okay.
Und da haben sich dann wirklich beide, das war dann Schlagabtausch auf Augenhöhe, wo erst Martinez schon zwei Breaks vorne war und Russovori dann auch so in diese Einstellung kam. Sein Name heißt übrigens Rosenberg auf Deutsch übersetzt, nur das am Rande. aber dann hat man bei ihm halt so auch diese klassische Phase gemerkt, okay, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Und dann hat er wieder gestartet mit seinen wirklich aggressiven Bällen von hinten, teilweise auch mit einem brutalen Winkel von hinter der Grundlinie aus dem Nichts.
Ja.
Und Martinez war dann aber auch so on fire, dass dann wirklich ein letzter richtig geiler Satz war, der Spaß gemacht hat anzuschauen, mit vielen Breaks. Und am Ende dem besseren Ende für den Spanier. Also mein Favorit quasi ist ausgeschieden, aber auch ja, den Spielwitz, den er da gezeigt hat in diesem Match zu Beginn und zum Ende hin, hat mich bestätigt, dass das mit dem noch zu rechnen ist.
Okay. In Zukunft. Zwei Prognosen brauche ich jetzt von dir. Glaubst du, er hätte das Match gewonnen, wenn er im vierten Satz einen Tiebreak gewonnen hätte?
Ja, glaube ich schon. Und zwar, weil er Martinez von der Psyche das nicht so gut verkraftet hätte, nachdem er schon vorne war im vierten, nochmal in den fünften Satz zu müssen. Weil das hat man auf dem Platz gemerkt, also er ist der deutlich lautere und tadernde Spieler und im ersten Satz, wo es wirklich nicht gut für ihn lief, hat er wirklich keine gute Körpersprache gebracht. Das sind natürlich Beobachtungen von außen. Ja. Aber ich glaube, im fünften Satz hätte der Russovori dann mental die Nase vorgehabt. Und übrigens noch kurz wegen mental, und das gefällt mir auch so an ihm. Er ist so absolut ohne Regung, so Björn Borg-like, also tritt er in die skandinavischen Fußstapfen, wie man sie erwartet von Skandinavien und gerade von Finnen. Also egal was passiert, ob er überragende Bälle spielt, ob er am Montag Monfils rausnimmt, der größte Sieg seiner Karriere, keine Miene, keine Grinsen, keine kurze Faust, sondern eiskalt wirklich.
Okay, und das mit 21 Jahren, das klingt sehr
abgebrüht. Das mit 21 Jahren, sehr abgebrüht, ja.
Wow, okay. Meine zweite Prognose, die ich noch von dir brauche, ein bisschen weiter in die Zukunft schauend. Einmal dieses Jahr noch Top 50 für Emil Russovori.
Ja, für beide. Ich sag, beide spielen sich dieses Jahr in die Top 50. Russovori und Martinez.
Und wer würdest du sagen von beiden hat in langer Hinsicht mehr das Zeug zu einem Topstar?
Ich glaube Russovori, weil er, glaube ich, er hat variablere Anlagen. Also ja. Er ist ein bisschen der komplettere Spieler. Und Martinez, ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht unrecht. Oft habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Aber dieser klassische der da hinten alles umgrabt und die Bälle rauskratzt, der sich aber nicht so leicht tut, sein Spiel umzuschalten und nach vorne zu gehen. Also ich glaube, Russovori, auch wenn er jünger ist, erscheint mir jetzt schon ein bisschen kompletter.
Okay. Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht treffen wir uns in 5 Jahren wieder hier zum Podcast. Und können dann schauen, wie weit Russovori und Pedro Martinez geschafft haben.
Ja, Ich werde die beiden auf jeden Fall beobachten, gerade
ja, du hast mir Lust auf mehr gemacht.
Freut mich. Wollen wir, bevor unsere Aufzeichnungszeit hier fast zu Ende ist, noch die großen Prognosen abgeben für das Turnier?
Würde ich auch sagen, ja. Jetzt, wo du so...
Wo wir Prognose so in Spekulationslaune waren.
Ja, genau. Wo du schon so viele Prognosen abgegeben hast, will ich von dir auch noch wissen, wie die Australian Open 2021 ausgehen. Was glaubst du, wer macht's bei den Frauen, wer macht's bei den Männern?
Bei den Männern habe ich meinen Favoriten, bei den Frauen bin ich ehrlich gesagt gerade nochmal überlegen. Aber ich fange mit den Männern an. Ich setze dieses Mal auf Tsitsipas. Er holt seinen ersten Grand Slam.
Okay. Ja. Okay, das ist
das nicht. Das sehe ich dir jetzt an, hättest du nicht erwartet. Hättest du jetzt gedacht, da kommt ein klassischer Call. Und zwar habe ich ihn, habe ihn am Montag auch gesehen gegen Simon, gegen den Franzosen, wo er komplett glatt in drei Sätzen durchmarschiert ist.
Ja.
Und Team hat jetzt schon vorgelegt letztes Jahr und ich glaube, er geht jetzt da weiter in Sachen Grand Slams für die Jünger der Saison und er kommt mir sehr. Also noch fokussierter vor, wie er war und noch mehr bei sich. Und ich traue mir wirklich zu, diese Konstanz über zwei Wochen. Also okay. Ich glaube, er kommt da jetzt so, alle rechnen natürlich mit den großen drei, aber ich setze auf Tsitsipas.
Voll, ich muss auch sagen, ich bin da auch mit dabei. Es ist ja eh immer so, Männer, da gibt's wenige Überraschungen leider, sondern das sind halt leider doch immer die gleichen. Deswegen bin ich da auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr dann zur großen Überraschung kommt. Ich bin bei Domi Thiem tatsächlich.
Okay, das wäre ja, es ist ja jetzt keine komplett langweilige These, also.
Nee, es geht noch langweiliger. Nee, ich glaube, ja. Nadal ist einfach noch nicht fit genug. Klar, die hat das erste Match jetzt gut ausgeschaut am Montag, auch glatt in drei Sätzen gewonnen, aber mit seinen Rückenproblemen, wenig Vorbereitung und sowas, kann ich mir nicht vorstellen, dass er in dem Alter jetzt da, Australian Open eh nie so sein Favorit, Grand Slam. Deswegen nehme ich da Nadal raus. Und dann ist halt die Frage zwischen dem Joker und Thiem. Und da bin ich bei Thiem letztes Jahr ein super Jahr gespielt. Und klar, jetzt Ende des Jahres ist er ein bisschen schwächer geworden und jetzt auch Anfang 2021 jetzt noch nicht so die perfekten Ergebnisse rausgehauen. Aber
heute dafür ganz glatt gegen den anderen Dominik, gegen Dominik Köpfer.
Gerade. Genau, ja. Auch in drei Sätzen. Und der hat Blut geleckt nach dem ersten Grand Slam-Titel, deswegen glaube ich, dass es jetzt auch so weit in Australien ist, dass er da den Grand Slam auch holen kann.
Dann schauen wir noch zu den Frauen.
Ja, fang ich diesmal an. Ich bleibe gleich im Redefluss. Ich bin gerade gut dabei.
Du hast
da
Blut
ist
geleckt.
Es ja immer ähnlich wie Thiem. Da ist es ja immer ein bisschen schwieriger, da bin ich jetzt. Da gibt es ja nicht diesen Favoritenkreis, der jedes Jahr da abliefert. Ich bin da tatsächlich bei Ashleigh Barty.
Oh!
Wenn man jetzt auf das Blatt schaut, als erste gesetzt und so, denkt man, okay, keine große Überraschung, das ist ein bisschen langweilig, was ich hier für Tipps abgebe. Aber man muss bedenken, die hat auch letztes Jahr so gut wie kein Match gespielt. Februar hat sie aufgehört mit Tennis, als dann die Quarantänen angefangen haben. Oder die ja, allgemein die Pandemie halt einfach größer geworden ist und hat sich dann entschieden, nicht auszureisen und in Australien zu bleiben und hat deswegen keine Matches mehr gespielt. Also auch wenig Spielpraxis, hat dann nur eins dieser vielen Vorbereitungsturniere jetzt in Melbourne gespielt und da aber gewonnen und auch gegen gute Gegner. Muguruza war da zum Beispiel dabei und dann in der ersten Runde direkt 6-0 gewonnen gegen, lass mich überlegen, Danka Kovinic. Also jetzt auch keine, das ist jetzt keine Ahnung, Wildcard oder Qualifikantin, sondern auch eine gestandene Spielerin, sage ich jetzt mal. Deswegen für mich Ashleigh Barty, die holt sich's im eigenen Land und ja. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen.
Mehr? Nein. Ich werd diese These weiter beobachten.
Wie sieht's bei dir aus?
Bei den Frauen, ja, ist es schwieriger, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, Serena Williams macht's nochmal.
Okay.
Nachdem sie jetzt oft nah dran war und dann irgendwie wegen verschiedenen Geschichten in den Finals manchmal einfach nicht ihre Leistung gebracht hat. Ich glaube, sie hat jetzt da Zeit, sich auf dieses Turnier so zu fokussieren und wahrscheinlich so vorzubereiten, dass sie diesmal schwieriger aus ihrem Tunnel irgendwie rauskommt. Und ich glaube, sie wird es holen.
Körperlich auf dem Level, dass sie da über 7 Runden...
Ja, da war ja die Geschichte mit der Achillessehne, war sie irgendwas
genau,
von Reizung hat da rumgeschwirrt.
Ja.
Ich sag trotzdem, ich hab's irgendwie, so irgendwie spüre ich das ein bisschen. So, jetzt hier über, weiß ich nicht, wie viel Kilometer Entfernung, sage ich das mal, dass die Serena mal wieder dran ist.
Okay. Ja, okay, ist interessant.
Mal schauen, ob irgendeiner von uns annähernd recht hat mit einem unserer Tipps.
Ja, ich bin gespannt. Wäre natürlich cool, wenn die beiden es dann ins Finale schaffen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die in demselben Tableau, in derselben Hälfte sind oder ob es sogar möglich wäre. Das wäre natürlich noch mal cooler.
Das wäre spannend. Hätte ich Lust drauf.
Ja, bleibt spannend. Interessant.
Ja, spannend wird es dann auch, ja, heute Nacht, wenn die letzte deutsche Frau im Mona Bartel hat ihr Match gegen Caroline Muchov, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Stehen wir da wieder auf?
Die letzte
verbliebene deutsche Frauenhoffnung.
Die letzte verbliebene deutsche. Eigentlich musst du da fast aufstehen. Wie viel Uhr ist das? Weiß man das schon?
Ich habe es nicht im Kopf, wann es angesetzt ist.
Okay. Spielt auch keine Rolle. Wir sind im Schlafrhythmus gut drinnen.
Ja.
Da wird aufgestanden in der Nacht. Wir schauen uns Mona Bartel an, wie sich die letzte deutsche Spielerin schlägt und hoffentlich in die dritte Runde kommt.
Jawohl. Gut, danke dir, Benni, für dieses kleine morgendliche Austrian Open Roundup, für das Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.